Und Fürsorge ist ein gutes Wort, aber ich hätte mir vor allem auch irgendwie ja Nachsorge gewünscht. Also ich denke mir dann auch so, haben die LehrerInnen das früher nicht mitbekommen? Also dass ich offensichtlich angespannt war. Ich kann mich auch noch da erinnern, dass ich da manchmal richtig rausgehen musste, weil ich gesagt habe, mir ist schwindelig, mir ist schlecht irgendwie, weil halt durch diese Angstattacken, die ich hatte, das konnte ich ja damals nicht einordnen. Also dass da niemand auch so richtig hingeguckt hat oder Moment, die hat plötzlich total viele Fehlzeiten, ne, was vorher nicht so war. Also ich glaube, da hätte man auch viel abwenden können, aber es hat halt niemand so richtig hingeguckt. Aber ich war halt auch einfach, ich glaube, durch meine Introvertiertheit oder was auch immer, oder man ist halt 16, man hat noch nicht so die krasse Connection vielleicht zu sich selber. Ich konnte es halt auch nicht verbalisieren, so, ne? Da hätte ich mich irgendwie, ich hätte mir gewünscht, wenn man mich mehr abholt. Inwiefern es jetzt vielleicht auch nach außen unbedingt ganz offensichtlich sichtbar ist, kann ich jetzt auch nicht mehr, oder sichtbar war, kann ich jetzt auch nicht mehr ganz einschätzen. Aber im Nachhinein, ja, hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie jemand in der Schule, weil da hat es ja angefangen, mehr sieht und mich da mehr abholt.
Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der sehr schlauen Josie von Josie schreibt, unter anderem über Angststörungen und Therapie. Es war ein super ehrliches, offenes Gespräch mit einer ganz tollen Begegnung, einem ganz tollen Austausch. Und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit.
Hallo, liebe Josi. Voll schön, Hallo. Dass du da bist.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
Wie geht's dir gerade? Das ist gleich meine erste Frage.
Okay, ich sag mal so. Heute ist ja, für alle, die es ja jetzt gerade nicht wissen, heute ist der Tag nach der US-Wahl. Ich merke, ich habe so ein bisschen Weltschmerz. Das geht an mir auch nicht vorbei. Ja, also da habe ich so, ich muss schon sagen, ein leicht schweres Gefühl. Aber unabhängig davon ist okay.
Ja, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt noch einen reinwürge, aber ich bin aufgewacht mit der Info, dass wir voraussichtlich Neuwahlen haben werden in Deutschland auch ab Januar.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ja, also das könnte ja auch noch spannend werden, ne? Wenn du schon mit der vollen Schwere der Politik hier irgendwie reingehst. Aber ja, genau, ich finde, Weltschmerz ist auf jeden Fall auch ein Gefühl, was mit Beachtung bekommen sollte, auch bei den persönlichen Emotionen. Ja. Mhm. Okay, dumm von mir, dass ich jetzt damit angefangen habe mit der Frage, weil eigentlich möchte ich am liebsten dich trotzdem erstmal nochmal vorgestellt wissen. Und mein Wunsch ist, dass du mir und allen ZuhörerInnen erzählst, was dir selber am wichtigsten ist, was Menschen von dir wissen sollen.
Also vielleicht für alle, die gar nicht wissen, wer ist Josi überhaupt? Genau, ich bin Content Creatorin. Man findet mich vor allem auf Instagram und TikTok. Und da beschäftige ich mich mit Themen, die ich persönlich für mich als sehr wichtig und relevant erachte, von denen ich denke, dass die gehört werden sollten, dass die raus in die Welt getragen werden sollten. Das ist dann oft, sind das so feministische Themen, also dass ich so ein bisschen aktuelle Weltgeschehnisse irgendwie beleuchte, wie geht's gerade Frauen auf der Welt, wie geht's oder Flinter auf der Welt. Falls du den Begriff kennst, also Flinter steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans- und agender Menschen, für alle, die es noch nie gehört haben. Genau, damit befasse ich mich viel. Und was ich aber auch immer wieder gerne thematisiere, und ich finde das auch wichtig, dass es rausgetragen wird, ich habe eine Angststörung schon sehr lange, das ist auch Teil von meinem Content, da versuche ich auch das Ganze so ein bisschen zu normalisieren, weil ich glaube, es betrifft super viele Leute, aber viele reden nicht darüber. Also ich habe auch ewig gebraucht, um da offen drüber reden zu können. Das ist so das, was mich beschäftigt und womit man mich wahrscheinlich online so in erster Linie verbindet.
Mhm. Danke. Also danke, dass du auch den Begriff Flinter nochmal erklärt hast. Mhm. Feministische Themen erschließen sich jetzt irgendwie für mich persönlich sofort zu sagen, ja klar, okay, du bist selber weiblich gelesene Person oder Cis-Frau, würde ich jetzt mal mutmaßen.
Ja, ist richtig.
Und die Angststörung ist ja eben ein sehr persönliches Thema, wo ich fragen wollen würde, wie hat sich das, also wann hast du wie was genau gemerkt? Also gibt es da so eine Beginnergeschichte? Gibt es irgendwie so einen Erweckungsmoment oder ist es irgendwie eine Lifetime-Story?
Mhm. Ja, das ist, also ich würde voll gerne darüber reden, wie es bei mir angefangen hat, weil ich ja denke, damit können sich sehr viele Menschen identifizieren. Will aber auch anmerken, dass genau das ein Thema ist, worüber ich ganz lange nicht reden konnte. Ich konnte bis vor ein paar Jahren nicht mal meinen Freunden erzählen, wie hat meine Angststörung eigentlich angefangen, weil das für mich auch so krass schambehaftet war. Also ich habe eine Agoraphobie, das ist eine Angststörung, es gibt ja verschiedene Formen und ich erkläre das immer ganz gerne vorweg bei der Agoraphobie. Viele kennen das so ein bisschen als Platzangst oder man nennt das auch Marktplatzangst, dass man so Angst hat vor Orten mit vielen Menschen und so. Aber was ich am, also die Definition, mit der ich mich am meisten identifizieren kann, ist eine Angst vor Kontrollverlust. So, und das finde ich ist ein gutes Stichwort, weil bei mir war das damals so, ich war circa 16, ich war noch Schulkind, ne? Also ging noch zur Schule und ich war früher eine super schüchterne Person. Ich war schon immer sehr introvertiert und konnte früher überhaupt nicht für mich selber einstehen, auch in der Schule sehr ruhig. Und ich hatte wirklich dann auch so den blödesten Sitzplatz ever in der Schule. Ich musste so zwischen den Rowdy-Jungs sitzen, damit da ein bisschen Ruhe einkehrt. So, ne, dieser Ruhepol war ich. Also ja, pädagogisch absolut schwache Leistung.
Ich muss wirklich gerade stark atmen und Augen rollen, ja? Sorry,
nee, alles gut. Weiter. Genau, das war so, also um sich vielleicht das so optisch bildlich vorzustellen, wie ich da so saß, die kleine introvertierte, schüchterne Josi zwischen diesen Jungs, irgendwie 16 Jahre alt, wir sind alle in der Pubertät, grundsätzlich ist alles erstmal peinlich, ne? Egal was du machst, alles ist irgendwie peinlich und wird von anderen gejudged. So, dann saß ich da im Unterricht und habe gemerkt, boah, mir geht's körperlich nicht gut. Irgendwie was Falsches gegessen, ein Magen-Darm-Infekt, keine Ahnung. Ich habe gemerkt, ich muss ganz schnell auf Toilette, ne? Und dann habe ich mich gemeldet und es war wirklich auch da ging es pädagogisch absolut weiter bergab. Gemeldet, darf ich mal auf Klo? Kam erstmal eine Standpauke. Naja, wenn es unbedingt sein muss, ich habe ja keinen Bock hier zu wischen. Ich wäre schon 5-mal zurück vom Klo gewesen, bis die fertig war mit ihrem Monolog, der mich da so richtig schön vorgeführt hat. Und bin auf Klo gegangen. Ich sag, wie es ist. Hatte da irgendwie Durchfall, keine Ahnung, was damals los war, ne? Und bin dann wieder zurückgekommen, dachte, das ist so peinlich, bestimmt steht sie voll auf der Stirn geschrieben, was ich da gerade auf Klo gemacht habe. Setz mich hin und wer mal irgendwie einen Magen-Darm-Infekt hatte, weiß, das ist bei einmal nicht vorbei. Setz mich hin, merk, ich muss direkt wieder auf Klo. Hab mir dann auch irgendeine Ausrede ausgedacht, weil es mir so peinlich war, warum ich jetzt nochmal auf die Toilette muss. Ne? Hab mir irgendwas ausgedacht, bin dann wieder gegangen und da endet dann auch so ein bisschen meine Erinnerung an diesen Tag, an dieses Unterrichtsfach. Ich weiß nicht, ob ich dann noch länger krank war oder so. Ich kann mich aber erinnern, dass ich ab da an mir es immer in diesem expliziten Unterrichtsfach ganz schlecht ging. Jetzt rückblickend, jetzt ist es circa 16 Jahre später, weiß ich, ich hatte ab da jedes Mal in diesem Unterrichtsfach Angstattacken, weil ich hatte ein beklemmendes Gefühl in der Brust, mir war schwindelig, mir war so dizzy, ich habe einfach ein total starkes Angstgefühl gehabt und habe dann auch oft eben so diese Magen-Darm-Probleme dann erst recht bekommen, weil man kennt das ja vielleicht nur, Stress schlägt auf den Magen so, auf die Verdauung und genau das hat sich dann da halt so manifestiert und frag mich nicht warum, vielleicht lag es auch an der Zeit damals, aber ich habe dann das nicht wirklich zu Hause kommuniziert. Also ich kann mich nur erinnern, da hat man mal irgendwie, also irgendwie muss ich es schon thematisiert haben, dann kam irgendwie raus, naja, hier ist eine Laktoseintoleranz, da gibt es jetzt öfter mal Bauchbeschwerden, aber so richtig thematisiert habe ich es nicht und dadurch hat es sich leider verselbstständigt. Also von, dass ich immer in diesem Unterrichtsfach eine schlechte Zeit hatte, war es dann irgendwann immer, wenn ich in der Schule war. Ich hatte immer Angst, ich war immer angespannt, ich hatte immer Magen-Darm-Probleme, einfach psychosomatisch auch dann durch den Stress ausgelöst. Und das hat sich immer weiter ausgebreitet, bis es letztendlich jeden Aspekt meines Lebens betroffen hat. Und es begann im Grunde genommen, es ist eigentlich total, ja, man könnte, also fast albern. Es begann mit diesem einen Moment im Unterrichtsfach mit der blöden Lehrerin, wo ich einfach was Falsches gegessen hatte oder so. Aber es hat mir so eine Scham ausgelöst, dass ich, und gleichzeitig ist das ja, das habe ich gerade erwähnt, Agoraphobie ist auch Angst vor Kontrollverlust. Wenn du da sitzt, du willst einfach im Unterrichtsfach sitzen, aber du hast Magen-Darm, was auch immer, das ist ein absoluter Kontrollverlust über deinen Körper. Und so merke ich das auch bis heute. Ich habe bis heute, das ist ein großer Teil meiner Agoraphobie, ich habe Angst vor Magen-Darm-Symptomatik, das hat sich eingebrannt. Dadurch habe ich auch es ist so nicht ganz safe, was es jetzt ist. Es ist so eine lebenslange Diagnosesuche irgendwie. Ist es ein Reizdarm? Ist es was anderes? Aber das ist halt bei mir auch immer noch Thematik. Und ja, so hat das angefangen. Und jetzt sitze ich hier. Es hat sich viel verbessert in den letzten 2 Jahren vor allem. Aber es schränkt mich auch immer noch ein. So.
Okay, also erstmal finde ich das total, also ich bin dir total dankbar, dass du das erzählst, weil ich finde, dass eben, weil du sagst, es ist so schambehaftet gewesen, dass du das nicht mal erzählst. Und wenn du mir das erzählst und ich dir zuhöre, dann denke ich jetzt auch, also du hast ja selber, du hast gerade, das war ein bisschen süß, weil du sagst, du warst noch ein Schulkind, du warst ja Teenagerin, aber trotzdem, ja, du warst noch ein Kind, ne? Du warst noch nicht mal volljährig. So, das klingt jetzt vielleicht albern, aber irgendwie sehe ich es dann fast aus einer Mutterperspektive, wenn du mir jetzt von der kleinen Josi erzählst, die dann eben da im Unterricht sitzt und ich denke, okay, das ist ein krankes Kind, ne? Das hat einen Infekt oder falsch gegessen, ist ja völlig egal, ja. Aber es hat auf jeden Fall Krankheitssymptome und muss irgendwie und braucht vor allen Dingen irgendwie Fürsorge und einen sicheren Raum. So, das ist jetzt erstmal das, was man im Nachhinein irgendwie sich so denkt, was hättest du gebraucht? Du hättest halt irgendwie wahrscheinlich schnell nach Hause gemusst, abgeholt werden müssen und vor allen Dingen aber auch erstmal Verständnis gebraucht für deine Situation. Jemand, der dich fragt, irgendwie, was du gerade brauchst, brauchst du was zu trinken, brauchst du einen Tee, brauchst du Wärme, musst du abgeholt werden. So, das wäre ja eigentlich irgendwie das, was es vielleicht in dem Moment hätte auch ein bisschen abwenden können, dass das so hart wirklich mit diesem Kontrollverlust auch verknüpft ist. Völlig hypothetisch, ja. Aber so, das sind erstmal meine ersten Gedanken. Ich erzähle das nur, um zu sagen, das Letzte, was mir einfällt, ist, dass es irgendwie eine beschämende Situation ist. Mhm. Auch wenn es natürlich total klar ist, warum du dich dafür geschämt hast. Aber mein Gedanke ist erstmal, okay, ne, was hättest du an Fürsorge gebraucht? Und ich finde das total, deswegen finde ich es total schön, dass du es erzählst, weil ich finde das ganz wichtig, das klar zu machen, dass Situationen, in denen wir schambehaftet sind, wo wir uns nicht trauen zu erzählen, eigentlich diese ganz oft die sind, wo wir also durch mangelnde Kommunikation eben auch nicht die Fürsorge bekommen oder eben den Support, den wir brauchen.
Ja, voll. Ja. Voll. Und Fürsorge ist ein gutes Wort, aber ich hätte mir vor allem auch irgendwie ja Nachsorge gewünscht. Also ich denke mir dann auch so, haben die LehrerInnen das früher nicht mitbekommen? Also, dass ich offensichtlich angespannt war. Ich kann mich auch noch da erinnern, dass ich da manchmal richtig rausgehen musste, weil ich gesagt habe, mir ist schwindelig, mir ist schlecht irgendwie, weil halt durch diese Angstattacken, die ich hatte, das konnte ich ja damals nicht einordnen. Also, dass da niemand auch so richtig hingeguckt hat oder Moment, die hat plötzlich total viele Fehlzeiten, ne, was vorher nicht so war. Also, ich glaube, da hätte man auch viel abwenden können, aber es hat halt niemand so richtig hingeguckt. Aber ich war halt auch einfach, ich glaube, durch meine Introvertiertheit oder was auch immer, oder man ist halt 16, man hat noch nicht so die krasse Connection vielleicht zu sich selber, ich konnte es halt auch nicht verbalisieren, so, ne? Da hätte ich mich irgendwie, ich hätte mir gewünscht, wenn man mich mehr abholt. Inwiefern das jetzt vielleicht auch nach außen unbedingt ganz offensichtlich sichtbar ist, kann ich jetzt auch nicht mehr, oder sichtbar war, kann ich jetzt auch nicht mehr ganz einschätzen, aber im Nachhinein, ja, hätte ich mir gewünscht, dass irgendwie jemand in der Schule, weil da hat es ja angefangen, mehr sieht und mich da mehr abholt. Ja.
Ja, und das ist ja auch ein absolut menschliches Grundbedürfnis, gesehen zu werden. Ja. Ne? Und das ist eben, also das ist schon mal eine ganz andere Frage, ob das Schulsystem das überhaupt leisten kann. Also das ist so von mir, also es ist ein sehr persönliches Thema, auch von mir eben sowohl aus Mutterperspektive, aber tatsächlich auch, wenn ich mich überhaupt mit meinem eigenen Lebensweg so beschäftige und zu überlegen, ja, ne, was hätte, da alles anders sein können. Ich finde es schon sehr spannend, auch zu gucken, wie eben, wobei man natürlich da auch immer sehr genau und individuell irgendwie gucken muss, was gilt es da zu bewerten. Und da geht es ja gar nicht um einzelne Personen, weil die sehr unterschiedlich eben auch qualitativ oder nicht qualitative PädagogInnen dort irgendwie arbeiten. Und dass es eben ein sehr strukturelles und systematisches Ding ist, irgendwie wie Schule aufgebaut ist, dass das abgeholt werden können, das gesehen werden können, natürlich einfach nicht begünstigt. Ich glaube, das ist relativ klar in dem Moment, wo man das einmal sich genau anguckt und danach sucht, ob das möglich macht. die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, was, also du hast gesagt, es hat dann so ganz viel, also auf ganz viele Aspekte deines Lebens so Übergriff genommen. Gab es denn irgendwann diesen Moment, wo du das verstanden hast, dass das sozusagen sich so ausgebreitet hat? Also war irgendwann der Leidensdruck so groß, dass du dir Hilfe geholt hast, oder gab es für dich vorher schon eine andere Erkenntnis? Mhm. Hast du irgendwann Hilfe bekommen?
Ja, also ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, ob das von mir auskam, der Moment, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt Hilfe. Meine Erinnerung sagt mir mehr, dass es von außen kam. Also dass da mein Freundeskreis irgendwann gesagt hat, da war ich, glaube ich, so 20, 21, so in dem Dreh, dass da mein Freundeskreis gesagt hat von außen, du brauchst Hilfe, weil das ist nicht normal. Also zu sagen, irgendwas ist nicht normal, finde ich immer ein bisschen schwierig, ne? Weil ja, was ist normal? Aber es stimmte ja. Also jedes zweite Treffen mit Freunden abzusagen, weil man nicht kann oder weil man dann stressbedingt wieder Bauchkrämpfe hat und so, das ist ja nicht normal und sollte für niemanden die Normalität sein, weil es nicht schön ist. So, ne? Und dann kam halt so dieser Input von außen und dann habe ich auch mit meiner ersten Psychotherapie angefangen. Die war aber, ich erzähle es jetzt bewusst, weil ich glaube, es geht ganz vielen so, die war richtig scheiße. Also ich bin an einen richtig doofen Therapeuten geraten, oder das war sogar ein Psychiater auch, und das war eine sehr egozentrische Person. Also wir haben ganz viel über ihn gesprochen und wie er es geschafft hat, aus Amerika nach Deutschland zu kommen und sich hier eine krasse Praxis aufzubauen. Und
nicht dein Ernst.
Ist mein Ernst, 100%. Und dann wirklich, also man hat ja normalerweise, ich weiß gar nicht genau, eine Handvoll Vorgespräche, wo man sich erstmal kennenlernt. Aber ich sagte, wie es ist, bei der zweiten Sitzung hat er mir ein Rezept gegeben für Antidepressiva. Also sofort irgendwie. Und dann war das eigentlich meine Therapie. Ich habe Antidepressiva genommen. Ich war dann,
du warst Anfang 20.
Ja, ich war dann irgendwie einmal oder einmal alle zwei Wochen da. Da haben wir nur kurz gesprochen, lebe ich noch? Ja, vertrage ich die Antidepressiva noch? Ist noch alles stabil? Ist stabil? Okay, tschüss. Und so war das dann. Und das war halt doof. Und dann, ich erzähle das, weil ich danach eine ganz wundervolle Therapieerfahrung gemacht habe und es immer neben schlechten TherapeutInnen auch ganz tolle Erfahrungen gibt. Also man darf ruhig auch wechseln, weil man merkt, das ist hier gerade doof für mich, ich fühle mich hier nicht abgeholt, nicht gesehen, meine Bedürfnisse nach Hilfe werden nicht befriedigt. Und danach habe ich nämlich dann eine Verhaltenstherapie gemacht und das hat mich nicht geheilt, aber ich erinnere mich sehr gerne an diesen Therapeuten. Das hatte trotzdem was sehr Heilsames, weil der mir zum Beispiel, das tat auch viel weh, weil der dann auch viel mehr diagnostiziert hat, als ich eigentlich hören wollte. Ich wollte hören, gut, höchstens vielleicht eine Angstproblematik, aber der hat dann damals auch so eine Selbstwertproblematik und so alles bei mir, dann hat er so ausgesprochen. Da habe ich mich irgendwie gesehen gefühlt, auch wenn es schmerzhaft war. Und der hat mir zum Beispiel beigebracht, dass es okay ist, einfach ich zu sein und dass es okay ist, auch Dinge zum Beispiel allein zu machen. Das war für mich immer ein großes Thema. Ich dachte so, ich kann ja auch nicht, also ich irgendwie kann ich nicht so richtig mit Menschen was machen, aber alleine ist ja voll peinlich. Was sollen denn die anderen denken? Und da habe ich dann zum Beispiel angefangen, auch mehr Dinge alleine zu machen und auch das einfach zu.
Also sowas wie ins Kino gehen, ja, oder sowas voll. Meinst du? Ja, okay.
Genau, oder
ja.
Dann weiß ich noch, war ich damals dann im Museum und so, und das hat er mir so mitgegeben. Ich glaube, der hat so meine Reise zur Selbstliebe, auf der ich ja auch immer noch bin, wahrscheinlich für alle irgendwie ein Leben lang oder so, der hat das auf jeden Fall angestoßen und da erinnere ich mich halt sehr gerne dran. Und dann sind dann noch so ein paar, ich bin dann umgezogen und dann sind noch so andere Therapien gefolgt und genau bis vor kurzem bin ich jetzt auch immer zur Gruppentherapie gegangen. Das hat mir alles sehr geholfen. Also ich bin schon an sich sehr lange in therapeutischer Behandlung und habe vieles gelernt und von vielem auch profitieren können, auf jeden Fall.
Nochmal danke, auch dass du diesen ganzen Therapie-Journey mitteilst. Was mich interessiert ist, wenn du sagst, also ganz offensichtlich war die allererste Therapieerfahrung eine absolut nicht gute, also das,
ja,
dafür muss ich nicht vom Fach sein, um irgendwie zu sagen, das klingt einfach überhaupt nicht gut. Aber wie, also anscheinend hast du dann ja trotzdem noch den Mut oder das Vertrauen gehabt, trotzdem eben nochmal einen zweiten Versuch zu starten. Und das finde ich eigentlich total toll oder auch krass, weil es ja auch voll nachvollziehbar gewesen wäre, wenn dich das eher entmutigt hätte und zu sagen, ja, das tut mir gar nicht gut und mir kann eine Therapie eh nicht helfen. Das hätte ja auch eine Konklusion sein können aus dieser ersten Erfahrung. Hat dich da jemand nochmal von außen ermutigt oder hattest du selber so das Gefühl, nee, das lag jetzt wirklich an der Person und ich gebe nochmal jemandem anders die Chance oder?
Ich glaube, das kam tatsächlich von mir aus, wenn ich mich recht erinnere. Wie gesagt, ist ja alles auch schon eine ganze Weile her, aber es kam von mir aus. Also eine Eigenschaft, die ich an mir ganz gerne mag, ist, auch wenn ich natürlich auch meine Momente habe, wo ich denke, alles ist richtig doof und das ist alles richtig anstrengend, auch einfach psychisch krank zu sein, aber ich gebe nicht auf. Ich habe mich nie selber aufgegeben. Da bin ich richtig stolz und dankbar, einfach mir selber auch. Und das war damals so, das ist heute so. Und ja, ich habe gemerkt, mir sitzt einfach ein Idiot gegenüber. Ich brauche richtige Hilfe. Und dann habe ich mir die gesucht und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Genau.
Schön, wie du das gerade gesagt hast. Das berührt mich richtig doll. Und meine Assoziation dazu ist, dass ich so den Eindruck habe, dass wir in Wirklichkeit alle ein richtig gutes Bauchgefühl haben und dass es aber eben die große Schwierigkeit ist, also gerade eben auch bei psychischen Erkrankungen, aber eben auch physischen, also das ist ja, ne, also deine Erkrankung hat ja auch eine ganz klare psychosomatische Symptomatik und das ist eben genau dieses Bauchgefühl, also dass es eben so unheimlich schwer ist zu entscheiden, sehe ich das gerade klar, fühle ich das gerade klar oder wovon ist das eventuell beeinflusst? Weißt du, was ich meine? Ja, das ist so eine ganz, es ist so komplex, weil ich glaube ganz fest daran, dass das eigentlich da ist. Mhm. Und so wie du es gerade erzählt hast, sagt, ne, also erstmal dieses so, du glaubst irgendwie selbst in schlechten Zeiten an dich oder traust dir zu, das irgendwie zu schaffen und zu sagen so, hey, ich wusste irgendwie, dass der Typ ein Idiot ist, ist so, also es ist sowas total Schönes, weil dich das mal ja raushört oder ich raushöre, du hattest eine innere Sicherheit und gleichzeitig ist es aber, finde ich, so unheimlich schwer, sich selbst das auch zuzutrauen, dass man diesen Kompass, diesen Bauchgefühl, wie auch immer man das nennen möchte, also ne, wann ist es wirklich mein Bauchgefühl oder wann sind es vielleicht auch meine Gedanken und meine Ängste, die mich irgendwo irre leiten? Das finde ich eine ganz schwierige Frage irgendwie.
Voll, sehe ich genauso. Ich habe auch jetzt in den letzten Wochen, was bei mir nochmal oft Thema war, neben der Angststörung, die immer irgendwie mitfährt, war auch so viel die Glaubenssätze, die ich aus meiner Kindheit mitbekommen habe. Also das hatte ich ja gerade schon erwähnt, der eine Therapeut hat dann auch gesagt, okay, da ist auch irgendwie eine Selbstwertproblematik, weil ich bin auch Trennungskind und das, ich sag mal so, das Elternteil, das gegangen ist, das hat das sehr, sehr schlecht gemanagt oder wie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, sehr, sehr schlecht gelöst so und siehst du, jetzt habe ich Faden verloren, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Aber genau das
das Bauchgefühl.
Ja, richtig, genau, Bauchgefühl. Und deshalb, genau, da muss ich mich nämlich ganz oft erinnern, wenn ich im Kontakt bin mit Menschen oder in Beziehungen, dass ich ganz oft einfach auch merke, ich habe ein scheiß Bauchgefühl, weil mein Bauchgefühl mir auch oft sagt, du bist nicht liebenswert. Darauf ist nicht, auf andere Menschen ist nicht unbedingt Verlass, weil ich genau das gelernt habe. Und das ist nämlich ein total guter Punkt, finde ich. Bauchgefühl, ja, aber vielleicht manchmal bis zu was für einem Grad. Weißt du, was ich meine? Weil man immer auch die eigene Biografie so ein bisschen mit einbeziehen muss.
Also ich lehne mich jetzt hier weit aus dem Fenster und ich möchte dabei auch nochmal ganz doll betonen, auch gerade für alle ZuhörerInnen, dass ich fachlich, medizinisch natürlich überhaupt keinen Background habe, sondern dass es einfach aus meinen ganz persönlichen, individuellen Erfahrungen zusammengestellt ist, was ich jetzt sage.
Was
ne?
kommt jetzt?
Genau, aber dass ich glaube, also ich für mich sagen kann, ich glaube, dass ich dem meinem, also ich glaube, dass das Bauchgefühl nicht irrt und dass das, was du gerade auch mit den Glaubenssätzen und was uns so irre leitet, dass das eher unsere Gedanken sind. Also das, ne, wenn du auch sagst, so ja, manchmal mit Menschen und wo man sich irgendwie unwohl fühlt und so. Ich glaube, dass man sehr, sehr tief in sich drin genau weiß, wann Menschen einem gut tun und wann nicht. Und dass dann, wenn der mangelnde Selbstwert oder das Misstrauen sich selbst gegenüber mitmischt, dass das eher so eine Kopfsache ist. Das ist aber, also da mögen mich jetzt bitte auch alle fachlichen Menschen korrigieren, falls ich hier richtigen Bullshit erzähle. Das ist eher so das, wie ich das für mich so einorte, dass ich irgendwann gemerkt habe, nee, das Schlechtreden und das Kleinreden, das passiert eher in meinem Kopf. Und wenn ich irgendwo mit Menschen zum Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann kann ich im Nachhinein ganz oft sagen, so nee, das mein Bauchgefühl wusste das ganz tief in mir drin. Ich habe dem nur nicht zugehört. Ja. Ich habe eher meinem Kopf zugehört.
Ja, kann ja auch sein, dass wahrscheinlich die Stärke des Bauchgefühls ist wahrscheinlich auch nochmal unterschiedlich ausgeprägt, ne? Wahrscheinlich von Person zu Person.
Ja.
Dass du da vielleicht, ich denke mal, du hast ein richtig starkes Bauchgefühl, so klingt das jetzt, dass auf deins
ich weiß, es halt auch
Verlass ist.
Ja, also aktuell würde ich das sagen, aber ich kann dir zum Beispiel auch nicht sagen, ob das irgendwie in Zeiten, wo ich viel weniger mit mir im Reinen war, ob das da auch so laut war oder so doll spürbar oder ob ich das auch erstmal durch Therapie und all die ganzen, diesen ganzen Selbstfindungsprozess freischaufeln musste. Und das ist so schwer ja im Nachhinein zu sagen, ne? Was hat dich wohin geführt? Ja. Okay. Aber auf jeden Fall, was du schon mal gemacht hast und wo ich mich total anschließen möchte, ist erstens eine Lanze für Therapie zu brechen und mit dem ganz wichtigen Zusatz, du darfst wechseln, du darfst abbrechen und du darfst, wenn du dich schlecht behandelt fühlst, gehen einfach. Also ne, das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig gutes Ding.
Ist natürlich schwer in Zeiten von Therapieplatzmangel, ne, zu sagen, na dann wechsel einfach. Aber was ich immer empfehle, weil das auch viel zu wenig irgendwie Beachtung bekommt, aber ich habe das ja selber gemacht, Gruppentherapie. Also es gibt deutlich mehr freie Gruppentherapieplätze als Einzeltherapieplätze und ich habe davon super doll profitiert und ich glaube, das haben auch viel zu wenig Leute auf dem Schirm, dass es das gibt. Beziehungsweise haben, glaube ich, viele ein falsches Bild davon. Die denken dann irgendwie, man sitzt da in irgendeinem, keine Ahnung, Hinterraum in irgendeinem Stuhlkreis und alle heulen. Aber weißt du?
Es war gerade so Loriot-mäßig geschrieben.
Ich sag mal so, es kommt schon vor, dass man heult. Also ich sag so, ich habe da auch schon viel geheult in dieser Gruppe, aber es ist halt nicht so komisch, bemitleidenswert, wie man vielleicht denkt oder so. Also ich habe davon super profitiert. Ich kann das immer nur jedem empfehlen, wenn man keinen Einzelplatz findet, einfach da mal ein bisschen rumzuhorchen.
Ja, ich war selber noch nie in Gruppentherapie, aber ich habe unheimlich, also ich kenne tatsächlich viele Menschen, die das ähnlich berichten wie du, die selber auch in Gruppentherapie waren oder sind und wirklich sagen, Mann, ich mag das, ich gehe da gerne hin, ich mag meine Gruppe. Und ich möchte aber auch noch ergänzen, selbst wenn alle heulen, das ist ja nichts Negatives.
Nee.
Also für mich persönlich ist es zum Beispiel eine große Befreiung gewesen, irgendwann weinen zu können. Mhm. Also ich habe in meinem persönlichen Lebensweg, gab es viele Jahre, in denen ich so eingeschränkt war in der Äußerung meiner Emotionen, dass es mir nicht möglich war zu weinen.
Mhm.
Und ich das Bedürfnis hatte zu weinen. Also ich habe so gemerkt, wie eigentlich mein Körper so fast sich so verhärtet, weil es ihm nicht möglich ist, dieses shaky zu werden, das, was es auch braucht, um das so rauszuschütteln und dann auch die Tränen fließen zu lassen. Und das ist auch etwas, was ich noch vor gar nicht allzu langer Zeit gelernt habe, dass Tränen eigentlich auch nur fließen in wenn der Körper sich sicher fühlt.
Naja.
Ne? Also das in einem bedrohlichen Zustand oder wenn du dich bedroht fühlst, also dieses Fight or Flight und Freeze und all diese ganzen Zustände, dass es dir dann eigentlich nicht möglich ist zu weinen. Und dass es was Wunderschönes ist, auch dem, also Lachen und Weinen liegen ja tatsächlich auch so nah beieinander. Also es gibt ja auch Menschen, die einfach irgendwann vor lauter Lachen dann, also wo dann die Tränen fließen, also tatsächlich als physische Aktivität ist es, glaube ich, sehr nah aneinander angelegt, aber eben auch dieses Loslassen können, ne, von einer Emotion, also es ist eigentlich was sehr Schönes.
Total.
Deswegen ist die, also ich musste einfach nur gerade lachen, wie du das beschrieben hast, aber eigentlich ist es was total Schönes und also, oder was gibt es Schöneres als Menschen, die sich so sehr vertrauen und sich gemeinsam so sicher in einem Raum fühlen, dass sie weinen können? Finde ich was total Schönes.
Total. Ja. Für mich war das auch, also ich war auch immer so eine alleine Weinerin und da habe ich das auch so mit als erste, die ersten Male so gehabt, ne, dass ich da einfach vor Leuten weine. Aber ich fand es, ja, ist gut, ist heilsam, es bringt einen zusammen und vor allem öffnet das die Türe, so richtig tief reinzugehen. Was ist da eigentlich die Problematik, finde ich. Ich glaube, so die Emotionalität lockert alles. Öffnet, wie gesagt, die Türen. Das finde ich immer ganz schön und heilsam dann auch.
Ich habe eine Frage im Kopf, die finde ich aber irgendwie selber fies. Deswegen stell sie mal so, wie ich sie im Kopf habe. Und dann melde mir bitte sofort zurück, ob du die doof findest.
Okay.
Weil du gesagt hast, dass es vor allen Dingen um Kontrollverlust geht. Und es wäre so ein bisschen die Frage, wenn du jetzt schon so für dich vieles erarbeitet hast, gibt es noch etwas, wo du weißt, okay, das würde dir total einen Kontrollverlust, also Gefühl von Kontrollverlust geben? Also ist es irgendwas ganz Konkretes, was dir noch Angst macht, wo du weißt, okay, das darf nicht passieren oder das will ich mir noch selber wegarbeiten, damit es irgendwann okay ist, wenn das passiert?
Also erstmal fand ich die Frage nicht fies.
Okay.
Von daher, okay. Alles gut. Ja, also ich habe immer noch Situationen, die mir halt super schwer fallen, ne? Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, es gibt eigentlich nichts mehr, wo ich sage, das kann ich auf gar keinen Fall machen. Ich bin zum Beispiel bis vor einem Jahr bin ich irgendwie, ich glaube, über 10 Jahre lang nicht geflogen. Ich habe im Grunde genommen Deutschland nicht verlassen, einfach weil das für mich so schlimm war, in diesem Flugzeug zu sein, ne? Kommst nicht raus und dann ist halt wieder so, dann gehen immer diese Gedankenprozesse los, ja, was ist, wenn ich irgendwie auf Klo muss, wenn wieder diese Magen-Darm-Problematik losgeht, ne, so alle diese Situationen. Und genau, es gibt eigentlich nichts mehr, was ich gar nicht machen kann. Ich mache eigentlich alles, es ist dann nur manchmal mit viel Stress verbunden. Aber im Grunde genommen sind es immer noch so, dass ich dann, es sind Situationen bis heute, und ich weiß nicht, ob es jemals 100% weggeht, wo einfach das zum Beispiel die Toilettensituation schwierig werden könnte. Plus in Kombination mit potenzieller Verurteilung. Wenn ich zum Beispiel alleine im Wald spazieren gehe, habe ich auch kein Klo, aber ich bin alleine. Und deshalb kommt dieses Problem für mich nicht auf, weil diese Verurteilung, diese potenzielle fehlt. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, was für mich immer schwierig ist, ich begebe mich da rein in die Situation, weil es wichtig ist, aber es ist immer schwierig. Zum Beispiel, ich finde es ganz schlimm, wenn ich in einem Café bin zum Beispiel und da ist voll und dann gibt es nur eine einzige Toilette für alle, für Männer, für Frauen, für alle, nur ein einziges Klo. Das finde ich ganz stressig, ganz schlimm. Ich denke die ganze Zeit, ja, was ist, wenn ich jetzt, ne, so das oder wenn ich irgendwie dann mal mit dem Zug fahre und dann sehe ich, Toilette ist defekt. Also alle so eine Situation. Und gerade auch Situationen, wo ich nicht flüchten kann. Ich habe auch immer noch einen stärker ausgeprägten Fluchtsinn als jetzt andere. Ne? Also das ist auch so dieses einfach weggehen können. Das ist für mich wichtig und gibt mir Sicherheit.
Also mit flüchten können meinst du zum Beispiel, wenn du in einem Zug bist oder Flugzeug, also weil es so ein geschlossener Raum ist.
Ja, ja, oder für mich war dann auch halt die restliche Schulzeit ganz schlimm, weil du sitzt da halt und du kannst halt nicht einfach sagen so, tschüss Leute, ich gehe jetzt nach Hause, du musst halt da bleiben. Und dann war auch Ausbildung diesbezüglich schwer, ich habe irgendwie 2 Semester studiert, da kamen immer wieder diese Probleme auf, weil ich halt nicht einfach so rausgehen kann oder ja, so eine Situation. Aber ich muss sagen, es ist halt auch viel besser geworden, weil hier ist jetzt an sich auch eine Situation, wo ich nicht flüchten kann. Ich kann einfach nicht einfach sagen so, bitte, ciao, ne, war nett, bis zum nächsten Mal. Aber es ist für mich okay, also wie gesagt, es wird immer besser und ich habe immer mehr Momente, wo ich sage, ich kann nicht flüchten, aber es ist okay. Aber wie gesagt, es gibt immer noch Momente, gerade wenn es irgendwie ja viel so auf, ich sag, es klingt immer so albern, ich merke, es ist mir auch immer noch ein bisschen unangenehm, aber immer wenn es um Klo-Geschichten geht, da kommt es dann immer noch hoch. Da habe ich dann halt Angst vor dem körperlichen Kontrollverlust und dass die Räumlichkeiten dem nicht standhalten können. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll.
Ja, aber es ist doch auch eigentlich der Wahnsinn, dass wir, also ich weiß noch, wie bahnbrechend das war, als dieses Dame-Charme-Buch irgendwann rauskam, ja, und auf einmal alle irgendwie darüber gesprochen haben, dass es ja zum Beispiel sinnvoll ist, einen Hocker vor der Toilette zu haben, ja, um irgendwie eine bessere Körperhaltung zu haben und eben auch, also auf einmal wirklich das okay war, auch darüber zu sprechen, wie doll der Darm eben mit der Psyche verknüpft ist.
Total.
Ne? Und ich denke so, ist doch der Wahnsinn, dass wir uns dieser wichtigen, wirklich, also medizinischen, das ist ja ein medizinisches Buch, ne? Also das ist ja von einer Medizinerin geschrieben und oder ich glaube oder Biologin, aber ich glaube zusammen mit einer Medizinerin. Anyway, es hat auf jeden Fall schon wissenschaftliche Grundlagen, ne? Und dass aber unser Schamgefühl kollektiv als Gesellschaft uns davon irgendwie immer abgehalten hat, da sich mit zu beschäftigen, finde ich Wahnsinn. Mhm. Ich hatte aber gerade eine andere Frage noch im Kopf, weil du sagst, theoretisch wäre diese Situation, in der wir jetzt sind, hier in diesem Raum zu sein, Podcast aufzunehmen, auch keine Situation, wo du einfach gehen kannst. Und da habe ich mich gefragt, ob es für dich einen Unterschied macht, wenn du jetzt zum Beispiel an die Schulzeit zurückdenkst und das miteinander vergleichst, ob das eben auch einen Unterschied macht, ob da ein Machtgefälle ist. Ne, weil ja da eine Lehrerin war, oder also auch Lehrer, aber speziell die auslösende Situation war ja mit einer Lehrerin, so dass du das Gefühl hattest, da hat jemand Macht über dich. Mhm. Macht das einen Unterschied?
Das ist ein richtig guter Gedanke, den ich vorher noch nie hatte, aber ich fühle mich da gerade richtig doll abgeholt. Das kann total gut sein, weil ich generell finde, seit ich so Social Media mache, ich mache das jetzt seit knapp über 2 Jahren und bin ja da so eigentlich mehr meine eigene Chefin. Es gibt ja, also bin ja nur ich, gibt ja da an sich kein Machtgefälle. Und seit ich das mache, finde ich, habe ich halt immer weniger diese Situationen. Und also, dass ich diesen Fluchtimpuls habe. Und das könnte, also es ist super wahrscheinlich, dass es damit was, dass es damit zu tun hat. Weil ich mich ja auch aktiv jetzt, zum Beispiel, das ist ja hier eine Situation, die habe ich mir selbst bestimmt ausgesucht. Ich möchte gerne hier sein. Es hat keine Chefin gesagt, so Josi, du musst jetzt da hingehen. Ne? Also ich glaube, eine Selbstbestimmung und einfach, ich weiß, hier ist eine Person, die fühlt sich mit mir auf eine Augenhöhe und ich auch. So, ich glaube schon, also da hast du, glaube ich, richtig recht, dass das einen großen Einfluss hat.
Ich sag dir auch, wie ich darauf gekommen bin, das ist eine persönliche Geschichte aus, also ich habe schon öfter im Podcast erzählt, dass ich zwei Kinder habe, die beide zur Schule gehen und ich versuche eben auch in dem Rahmen dessen, was gesetzlich tatsächlich möglich ist, weil wir ja eine Schulpflicht haben in Deutschland, aber auch meinen Kindern Möglichkeiten zu geben, selbstbestimmt auch in dem Rahmen, in dem es altersgerecht ist und so weiter, irgendwo ihre, also genau, selbstbestimmt auch mit ihrem Körper und ihrer, aber auch ihren emotionalen Ressourcen umzugehen. Und es gab irgendwann die Situation, wo eins meiner Kinder sich aus der Schule abmelden lassen hat, also mit Anruf bei mir und so weiter. Und dann gab es dieses Gespräch mit mir später darüber, zu sagen, ich konnte einfach nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Und da hatte ich das Gefühl, es macht doch keinen Sinn mehr, wenn ich nur noch physisch anwesend bin. Und ich einfach total stolz auf mein Kind war und es einfach nur darin bestärken konnte, weil ich wusste, es ging überhaupt nicht darum, ich habe keinen Bock mehr oder ich habe mich gelangweilt. Diese Themen haben wir natürlich auch. Also ne, das ist findet, glaube ich, in jeder Familie statt zwischen Eltern und Schulkindern. Oder man kennt es selber, dass man sich auch gelangweilt hat, sondern es ging wirklich ganz genau darum, ich konnte dem Unterricht nicht mehr folgen, weil ich physisch einfach nicht mehr dazu die Fähigkeit hatte. Ne? Und es ging jetzt eben aber nicht um so klassische Krankheitssymptome, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ja, Durchfall, Kopfschmerzen, was auch immer, oder Fieber, kann man ja auch mal kriegen in der Schule, sondern es war einfach so, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Und dann, was soll ich dann noch da? Und das fand ich einfach so für mich auch, also selbst für mich als Erwachsene, selbstbestimmte und ja auch selbstständig arbeitende Person auch nochmal einen total schönen Input, weil ich eben ganz anders auch aufgewachsen bin. Ich bin zur Schule gegangen, wenn ich musste. Aber wir haben, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, haben wir schon kurz über Ausreden gesprochen, ne? Weil ich ein bisschen zu spät dran war und getrödelt habe, aber auch dir gegenüber zugegeben habe, du, ich bin heute ein bisschen trödelig gewesen. Und dass ich eben glaube, dieses Ausreden finden oder irgendwie sich so oder eben auch schambehaftet zu sein, hat hauptsächlich damit zu tun, dass wir irgendwo Angst haben, auch verurteilt zu werden. Ja. Und Angst vor Verurteilung haben wir ja tendenziell vielleicht auch eher dann, wenn es um ein Machtgefälle geht oder weil wir Angst haben vor Konsequenzen. Und das ist gerade so mein ganzer philosophischer Hintergedanke, ne? Dass ich irgendwie denke, einmal hat man Angst vor Menschen, die einen Konsequenzen spüren lassen können, um das mal so ganz böse zu sagen. Mhm. Oder jetzt vielleicht in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man Angst hat, eben nicht mehr geliebt zu werden oder gemocht zu werden. Deswegen fand ich das zum Beispiel unheimlich schön, dass du mehrmals erwähnt hast, dass dein Freundeskreis dir ganz viel Feedback gegeben hat oder da auch Verantwortung für dich übernommen hat und du anscheinend dem Freundeskreis gegenüber so viel Vertrauen schenken konntest, dass die wirklich so einen positiven Einfluss auf dich nehmen konnten.
Ja, voll. Das, ja, also genau, wäre da damals nicht der Input von außen gekommen. Ich weiß nicht, ob ich Therapie angefangen hätte. Wann ich die angefangen hätte, vielleicht dann jetzt erst super spät, weil ich glaube auch damals, wann war das? Mitte der 2000er, irgendwie so in dem Dreh, ne? Oder dann 2007, 2008. Ich finde, da wurde auch noch deutlich weniger, glaube ich, über mentale Gesundheit gesprochen, also so wie ich mich erinnere, ne? Ich glaube, es kam jetzt erst so die letzten wenigen Jahre.
Definitiv, also das kann man, glaube ich, ganz, es ist auch meine persönliche Wahrnehmung,
ja.
Aber ich glaube, das kann man schon zumindest so für unseren deutschsprachigen Raum auf jeden Fall bestätigen, dass das einfach zum Glück einfach ganz viel Enttabuisierung da stattgefunden hat.
Ja.
Du sagst jetzt gerade super spät, das ist natürlich deine persönliche Einschätzung. Ich würde ergänzen wollen, dass es nie zu spät ist.
Natürlich, ne? Voll, ja.
Also der Vater eines Freundes hat mit 80 eine Therapie angefangen und ich feiere das so doll.
Das ist cool, ja.
Ne? Weil ich einfach denke, so ja, so ist es doch nie zu spät, einfach sich nochmal für, also ich einfach denke, ey, egal wie viele Lebensjahre der noch hat, das weiß man ja nicht, aber das ist doch, also wie schön ist das einfach auch für den eigenen Frieden oder ja, was auch immer.
Voll, ja. Soll ja lebenswert sein, ne? Und egal, ob es jetzt noch ein Jahr ist, was man auf der Erde hat oder noch 50,
Es
hat halt jeder verdient, dass es dann irgendwie, dass man mit den eigenen Themen, dass man die aufarbeiten kann, abschließen kann und einfach, ja, mit sich möglichst im Reinen ist. Genau. Mhm.
Genau. Und ich finde, um mal so ganz kurz, wie ein kleiner philosophischer Exkurs meinerseits, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast, wenn mir das gerade so auffällt, ne? Weil ich finde, Therapie ist ja auch immer sowas sehr Individuelles und Persönliches, also man geht so seine eigenen Geschichten an, ne? Also hat ja auch was mit dem eigenen Aufwachsen zu tun, du hast auch nochmal so Glaubenssätze auch als Stichwort mit reingebracht, Schule ist immer, glaube ich, bei vielen Menschen, also fast allen Menschen, die ich kenne, ist es immer ein Thema, was mitbesprochen wird, weil es ja auch einen großen Zeitraum unseres Lebens auch ein, gerade unseres Heranwachsens. Und dann ist aber immer die Frage, so wem nützt das was? Ne? Und du sagst, wir haben es alle verdient, dass es uns besser geht. Mhm. Ich glaube aber, dass es eben gesamtgesellschaftlich auch einen unheimlich großen Einfluss hat, weil die Auseinandersetzung mit Themen wie eigene Ängste, Selbstwertgefühl und so weiter im besten Sinne unsere ganze Gesellschaft ja einfach auch zu einer gesünderen machen und wir es vielleicht einfach schaffen, eben auch in beruflichen Kontexten, in ganz anderen strukturellen Kontexten sanfter miteinander zu sein, uns gegenseitig zu sehen, uns abzuholen.
Total, ja, bin ich voll bei dir. Ich denke das auch ganz oft, ich bin, wie gesagt, auf Social Media tätig und da stößt man immer wieder an die Abgründe der Menschheit, wenn man sich einfach mal da Kommentarspalten anguckt oder Nachrichten liest und so. Ne? Und ich denke mir auch ganz oft, also ich bekomme auch regelmäßig Hass ab und regelmäßig einfach Kommentare, die einfach
gemacht. Warum? Wofür?
Ja, für
alles. Also ich glaube dir sofort, aber ja. So, wofür?
Ja, eben. Also und ganz oft, da ich einfach so denke, das ist einfach richtig gemein und das ist richtig böse, was da manchmal Leute schreiben. Und ich glaube einfach wirklich, dass gerade diese Menschen so wenig im Kontakt mit sich selber sind und, glaube ich, keinerlei Reflexionsfähigkeit haben, weil ich bin nicht perfekt und vielleicht, also wir haben alle unterschiedliche Ansichten und Meinungen, das ist vollkommen valide und man darf auch denken, hey, das, was Josi gerade gesagt hat, ist aus Grund XYZ gerade für mich persönlich kritikwürdig. Das ist ja kein Problem und das habe ich ja auch, wenn ich Content von anderen schaue. Aber ich zum Beispiel, ich sage ich von mir selber, ich bin sehr reflektiert, ich habe einen guten Bezug zu mir selber und allein deshalb schon würde ich niemals in der Person schreiben, ich finde dich scheiße. So, weil irgendwie das ist mir so krass fern und ich glaube, da, ja, fehlt ganz viel Berührung zum eigenen Inneren, was dann wiederum dazu führt, dass Leute halt einfach sowas ungefiltert rauslassen. und Leute so angehen und einfach Leuten, man merkt das ja, die wollen mir ja aktiv eine schlechte Zeit bereiten. Die wollen das ja, die wollen, dass das negativ ankommt und dass es mir danach schlecht geht. Und ich glaube, das macht kein Mensch, der mit sich selbst im Reinen ist.
Period.
Period.
Ja, nee, aber das war einfach, also nee, wirklich, das ist sehr, sehr, sehr zitatwürdig, das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ein tolles, tolles und wichtiges Statement. Mir fällt dazu ein, mein sehr geliebter Max-Richard Lessmann, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist auch sehr aktiv auf Instagram und schreibt so Kurzgedichte. Mhm. Und das ein sehr, sehr, sehr kurzes, aber ein sehr, sehr wahres ist, würden mehr Menschen Therapie machen, müssten weniger Menschen Therapie machen.
Ja, ja, verstehe ich voll.
Ja, genau. So, und das ist einfach so eine gute Aussage. Ja, und das finde ich eigentlich ganz schön, ne, dass man das, also das einfach auch nochmal zu besprechen, dass es eben nicht nur, also weil es gibt ja an dieser ganzen Selbstliebebewegung und also irgendwie sich mit sich selbst überhaupt auseinanderzusetzen und Achtsamkeit, gibt es ja auch eine berechtigte Kritik davon, dass das irgendwie auch sehr, ja, also dass man sehr viel um sich selbst kreist und dass es irgendwie vielleicht Menschen, also das ist ja auch so Klischees davon gibt, so ja, okay, du bist nur noch bei dir zu Hause und hast deine Kerzen an und bist auf deiner Yogamatte und beschäftigst dich mit dir selber und willst dir gar nicht irgendwie das Weltgeschehen angucken, damit es dich nicht belastet und so. Also diese Erzählweise oder Sichtweise auf Achtsamkeit gibt es ja auch und ich finde das auch einen berechtigten Kritikpunkt. Deswegen ist es auf der anderen Seite, finde ich, irgendwie auch schön, dem entgegenzusetzen, dass aber wirkliches Auseinandersetzen mit sich selber eben einfach auch ein Beitrag zu einer gesamtgesellschaftlichen Energie ist, weiß ich gerade, kann es gerade nicht besser sagen. Ja.
Ja, aber da bin ich auch voll bei dir, weil da habe ich auch letztens wieder drüber nachgedacht. So, ich finde es auch richtig und wichtig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Zum Beispiel wie in meinem Fall, was sind meine Ängste, was löst die aus, was brauche ich, damit ich weniger Ängste habe, etc. pp. Ne? Diese ganzen Reflexionen. Aber ich glaube, viele Menschen, und da zähle ich mich mit zu, verpassen den Punkt, wann die Theorie vorbei sein sollte und man in die Praxis gehen sollte. Also es ist eine Sache, stundenlang zu Hause mit der Yogamatte zu sitzen und zu denken, ne, was brauche ich etc. pp. Aber man muss es dann auch umsetzen. Das merke ich bei mir ganz oft. Zum Beispiel, du könntest mich nachts um 3 wecken und sagen, Josi, was ist der Grund für deine Angststörung und was brauchst du, um zu heilen? Ich könnte es dir immer aus dem FF sagen, aber das Schwierige für mich ist dann, es zu tun. Ne? Für mich zum Beispiel wäre das jetzt ganz explizit, ich muss mich immer wieder in Situationen mit Menschen begeben, vor allem in Gruppensituationen. Das ist für mich extrem relevant, das ist für mich extrem wichtig, da diese positiven Erfahrungen zu machen, weil damals in der Klasse, Gruppensituation, habe ich eine extrem schlechte Erfahrung gemacht und die muss man ja überschreiben. Und
willst du mit mir auf den Weihnachtsmarkt gehen?
Nein.
Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass ich Weihnachtsmärkte ein bisschen besser finden will, ja, beziehungsweise generell Weihnachten. Deswegen dachte ich, wir hätten da beide was davon.
Ich glaube, dass diesen Plan dieses Jahr alle haben, weil du bist jetzt schon die dritte Person, die mich bereits im November oder schon davor fragt, willst du mit auf den Weihnachtsmarkt
wirklich
kommen?
Okay.
Also meine Therapie diesen Winter wird Weihnachtsmarkt sein. Aber ich werde es wahrscheinlich mal angehen, ja. So eine Situation zum Beispiel. Oder ich habe jetzt angefangen mit Kickboxen.
Oh, wie geil.
Ja, voll. Und das ist halt in einer Gruppensituation. Ne? So, ich habe jetzt keinen Privattrainer. Und das ist halt auch, das wollte ich schon so lange machen. Und es fiel mir aber so lange schwer, mich in diese Gruppensituation zu begeben. Und jetzt habe ich mich vor 2 Wochen das erste Mal getraut, gestern das zweite Mal getraut und ich mache da richtig coole, positive Erfahrungen.
Geil, ich gebe dir hier mal einen High Five durch die Luft, richtig cool.
Ja, voll.
Ja. Und also, das kann ich so nachvollziehen. Also ja, das ist auf jeden Fall auch was ich ganz persönlich für mich mitgenommen habe, also diese Überwindung zu neuen Sportarten und so, ne? Also da geht's bei mir geht's da eher um so eine körperliche Überwindung, weil ich irgendwie immer dachte, ja, ich bin die dicke, hässliche, unsportliche, so. Ja. Und bei dir ist es eher die Gruppe.
Genau.
Aber ich dann dahin zu gehen und sich dann auch noch in seinem eigenen Körper wohlzufühlen und sich zu, also was zu tun, da bist du doch voll in Handlung, da bist du doch schon voll dabei.
Schon, ja. Und ich merke auch, weil du gerade meinst, so körperlich und so, das hilft mir aber auch extrem, ne? Also wenn ich irgendwie mich körperlich bewege, dann nimmt das so meinem Gehirn so ein bisschen die Kraft, um dann mich auch so doll in Angstgedanken irgendwie vielleicht reinzusteigern. Also das vielleicht auch für jemanden, der zuhört mit Angststörungen. Bewegung finde ich extrem wichtig. Also das macht bei mir einen ganz dollen Unterschied. Und es wurde mir auch schon oft empfohlen von psychotherapeutischer Seite, dass es was verändert, genau.
Das ist ja auch, also das ist ja auch wissenschaftlich valide, dass Bewegung, also ne, das ist eben die Frage, jede muss gucken, was ist gerade möglich. Ja, ne? Wenn du in einer schweren Depression bist und nicht aufstehen kannst, dann brauchst du natürlich dieser Person nicht sagen, geh mal joggen.
Ja.
Sondern so, aber, so, das ist das große Aber. Jede Bewegung ist eine Bewegung.
Ja,
ne? Und wenn es einfach ein Stretching ist, während du noch im Bett liegst und sagst, okay, ich strecke mal die Arme über den Kopf. Also einfach zu gucken, wo bin ich gerade und was ist der nächste Schritt, den ich tun kann. So.
Ja.
Und wenn der nächste Schritt ist, ich muss aus dem Bett aufstehen und ich schaffe das, dann darf ich mich dazu beglückwünschen.
Voll.
Und wenn ich aber das Glück habe, schon ein agiler, körperlich aktiver Mensch zu sein ich hoffe, ich verrate nicht zu viel über dich persönlich, wenn ich sage, dass du mit dem Fahrrad hergekommen bist, im Gegensatz zu mir. So, dann ist es eben für dich die nächste Herausforderung, zum Kickboxen zu gehen, was super cool ist. Und ich glaube, das ist total wichtig, wenn wir von Bewegung reden, einfach zu gucken, so, was ist denn für mich die nächste positiv herausfordernde Bewegung, die ich angehen kann.
Mhm.
Ich glaube, dass also da bitte nicht irgendwie sich messen mit Menschen, die 8-mal die Woche Sport machen, sondern per se. Ja, ich kenne tatsächlich solche Menschen.
Oh, krass.
Ja, das ist, und ich mir passiert das dann, dass ich mich, und ich denke so, ja, aber die haben ganz andere Leben. Also diese eine Person, die ich kenne, die 8-mal die Woche Sport macht, hat ganz andere Lebensumstände als ich und ganz andere zeitliche Ressourcen und so weiter. Ne? Und das kann ich gar nicht erreichen und muss ich auch nicht. Die einzige Person, an der ich mich messen darf, kann und soll, bin ich selber.
Ja, voll.
So. Und das ist was Schönes.
Ja,
ja,
das unterschreibe ich so komplett.
Ich weiß überhaupt nicht, wie lange wir gesprochen haben. Und ich glaube, es war gar nicht lang, weil es fühlt sich irgendwie nicht lang an. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben gerade so ein... Wir haben es gerade so voll perfekt. Wir haben so einen Full-Circle-Moment.
Ja.
Wie geht dir das?
Ja, das würde ich eben so unterschreiben. Wie ich das davor, wie ich hier alles schon bisher unterschrieben habe, würde ich auch das unterschreiben.
Oh, voll schön.
Ja.
Ein guter Vibe
zwischen
uns. Ja, aber deswegen, es ist gerade so dieses Gefühl, so wir könnten jetzt noch mal so ein ganz neues Thema aufmachen. Aber ich habe irgendwie gedacht, so, wir haben es so... Ich weiß nicht, warum ich immer so viel, Entschuldigung, dass ich mit so viel Anglizismen unterwegs bin, aber we nailed it. So ist gerade so mein Gefühl. So, wir haben das jetzt alles festgetackert und haben das irgendwie, wir haben so gute Zitate kreiert und ja, ich habe irgendwie gerade so, mein Körper hat gerade so richtig dieses Entspannungsgefühl von so, ja, okay, voll gut.
Ja,
ja.
Schön.
Ansonsten hat es ja keine Struktur in meinem Gespräch, bis auf die allerletzte Abschlussfrage, die lautet, weil ich sage im Intro immer, nehmt euch was mit. Das ist mein Aufruf an die ZuhörerInnen. Und ich würde dich gern fragen, ob du mir spontan sagen kannst, was du aus unserem Gespräch mitnimmst.
Ich nehme mit, dass ich mich öffnen kann, über die Themen sprechen kann, die für mich viele, viele Jahre, die meiste Zeit immer sehr schambehaftet waren. Wie gesagt, dass ich hier, sage ich mal, in der Öffentlichkeit erzähle, hey, diese Situation hat damals meine Angststörung ausgelöst, das hätte es mir vor 5 Jahren nicht erzählen können. Aber ich kämpfe mich da hoch und merke, es passiert ja auch gar nichts Schlimmes. Mir begegnet Wohlwollen, Verständnis, Empathie und das ist für mich wieder gerade ein schönes Learning. Und genau, ich bin auch gespannt aufs Feedback vielleicht zu der Folge. Ich würde mich freuen, wenn ich auch merke, hey, es geht anderen genauso wie mir, weil dann kann ich auch wieder was mitnehmen vielleicht. Aber genau, dass Menschen viel verständnisvoller sind, auch wenn sie vielleicht nicht die gleiche Symptomatik haben, als man eigentlich denkt. Das habe ich hier heute wieder gesehen, gespürt und nehme ich mit. Genau.
Voll schön. Ich glaube, für mich war der wichtigste Satz, den du gesagt hast, auf jeden Fall, dass die Menschen, die so viel Hass verbreiten oder irgendwie versuchen, auch wirklich über, also anderen Menschen schlechte Gefühle zu bereiten, dass man einfach meistens davon ausgehen kann, dass diesen Menschen eben selber wirklich einfach eine Verbindung, eine liebevolle Verbindung zu sich selber fehlt. Mhm. Was nicht heißt, dass es das entschuldigt,
nee,
und rechtfertigt. Aber es ist eben einfach immer noch mal wieder eine sehr gute Erklärung dafür, warum man das einfach auf gar keinen Fall persönlich nehmen darf und sollte. Und eben auch, warum es hilfreich ist, mit den Menschen, die gewillt sind, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, eben genau im Austausch zu sein und da vielleicht auch wirklich eben die, genau diese Community-Bildung zu kreieren, die du ja auch auf Social Media schon für dich so im großen Stil schon kreiert hast. Mhm. Aber dass das eben der Sinn und Zweck dahinter ist, diesen schönen, liebevollen Austausch von Menschen, die wohlwollend miteinander sein wollen, auch zu schaffen.
Ja, voll.
Ja, ich danke dir von ganzem Herzen. Es war richtig schön, liebe Josi.
Vielen Dank, liebe Birte, auch an dich.
Ciao.
Tschüss.
Ihr Lieben, wie schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, euch inspirieren lassen, habt Lust, selber Gespräche zu führen etc. Wie ihr wisst, wenn ihr euch über den Podcast hinaus mit Achtsamkeit und Selbstreflexion beschäftigen wollt, guckt wie immer gerne auf der Instagram-Seite von Ein guter Plan vorbei oder auch auf der Website einguterplan.de. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Passt gut auf euch auf in dieser dunklen Jahreszeit. Bis in 14 Tagen. Eure Birte.